Hallihallo und herzlich willkommen bei Mindful Mama Talks, dem Podcast für werdende und frisch gebackene Mamas. Über all die Höhen und Tiefen. Mein Name ist Sarah Mitterholzer. Ich bin Expertin für Hypnobirthing, Yoga und ganzheitliches Coaching und selbst auch Mama. Schön, dass du hier bist, weil wir als Mamas alle miteinander verbunden sind. Heute mit einem Special Guest. Ich sitze in ihrem Ordinationszimmer, kann man das so sagen?
Ja,
klar. Ja. Und habe die liebe Anna bei mir. Und sag gleich mal, liebe Anna, stell dich vor, was machst du so?
Danke, Sarah, ich freue mich sehr, dass du mich heute besuchen kommst. Ich muss für alle dazu sagen, wir sitzen da echt voll schön in lichtdurchflutetem ersten Bezirk mit gutem Ausblick. Und ich darf heute ein Interview geben und das freut mich sehr. Ich heiße Anna Krenn, ich bin Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, arbeite seit 2015 in dem Beruf, also die Ausbildung dauert ja relativ lang, aber 2015 habe ich damit begonnen, bin jetzt seit letztem Jahr Herbst fertig und habe seit Februar meine eigene Ordination hier, was mir irre Spaß macht, weil ich halt endlich die Zeit und die Muße habe für die Frauen, die ich eigentlich immer gerne haben möchte und die im Krankenhaus manchmal zu kurz kommt. Mhm. Ich arbeite aber nach wie vor auch im Krankenhaus, vor allem im Kreissaal, aber auch auf der Ambulanz und im OP. Also da ist man quasi dann immer überall, aber mein Herzblut liegt schon so ein bisschen im Kreissaal und deswegen kann ich das auch noch nicht so schnell lassen. Und ja, und nebenbei bin ich auch noch Mama von zwei Kindern.
Nebenbei.
Ja, die kommen dann auch manchmal dran. Und die sind jetzt schon 5 und 7 und da hatte ich auch zwei total schöne, kraftvolle Geburten, die mir, glaube ich, als Gynäkologin auch so das Gute, den Glauben in die gute Geburt mitgeben.
Schön. Ja, und wir reden heute jetzt mal in dieser Folge über Schwangerschaft, über häufig gestellte Fragen, die da Anna während ihrer Tätigkeit gestellt werden, auch welche, die ich ihr einfach stellen will, weil es mich interessiert. Und es gibt dann auch noch zwei weitere Folgen, eine über das Thema Geburt und eine über die Zeit nach der Geburt, über das Wochenbett und dann auch darüber hinaus. Genau, und ich würde sagen, wir starten einfach gleich mal. Ich werde dich jetzt ein bisschen mit Fragen löchern. Ich
bin ready.
Und zwar noch eigentlich vor der Schwangerschaft, was das Thema Kinderwunsch betrifft. Was da für Dinge gibt, die man tun kann, um diesen Prozess, also auch das Schwangerwerden, gut zu begleiten, vorzubereiten?
Ja, das ist voll die schöne Frage, weil ich oft junge Frauen in meiner Ordination habe, die sagen, na, sie wollen vielleicht in einem Jahr schwanger werden und dann gebe ich ihnen immer schon so ein paar Tipps mit, was sie bis dahin machen können. Und da gehe ich jetzt gar nicht dahin, ob es dann vielleicht mal ein Problem sein könnte, überhaupt schwanger zu werden, sondern wenn ich sage, in absehbarer Zeit möchte ich meine Verhütung absetzen, da kann ich mich eigentlich schon vorbereiten. Und zwar einerseits, klingt vielleicht für manche ganz verrückt, ich schaue mir den Zahnstatus an. Also natürlich nicht ich, aber ich schicke die Frauen zum Zahnarzt.
Okay, ich hab mal gedacht, höre ich da richtig? Nein. Zahn? Ich dachte, wir sind beim Gynäkologen.
Ja, also es kann in der Schwangerschaft einfach Entzündungen, die im Körper sein können, die Schwangerschaft negativ beeinflussen. Und es gibt verschiedene zahntechnische Operationen auch, die man nicht in der Schwangerschaft gerne macht. Das heißt, wenn ich vorhabe, schwanger zu werden, wäre es total gut. Ich mache meinen nächsten meinen Zahnarzttermin. Manchmal auch mit so einem Panoramaröntgen, einfach um zu sehen, ist da irgendwo eine versteckte Entzündung, brauche ich vielleicht eine Wurzelbehandlung. Das sind alles Dinge, die ich gern vor der Schwangerschaft erledige. Oder auch zum Beispiel Amalgamplomben soll man nicht in der Schwangerschaft wechseln, weil da einfach ein gewisser Amalgamwert freigesetzt wird und das ist einfach nicht gut in der Schwangerschaft. Das heißt, ich schaue optimalerweise, sind meine Zähne gesund oder kann ich vor einer Schwangerschaft das noch irgendwie sanieren lassen, dass ich dann mit gesunden Zähnen in eine Schwangerschaft gehe.
Jetzt schon total spannend. Auf die Idee wäre ich nie gekommen oder habe ich auch noch nie gehört. Cool.
Ja, dann das nächste ist, ich weiß, das ist spätestens seit Corona wieder so ein Streitthema, aber ich sage Ihnen, den Frauen, bitte schaut euch den Impfpass nochmal an. Mhm. Und zwar, es gibt 4 Impfungen, die man in der Schwangerschaft nicht impfen soll. Davon sind aber 2 gerade in der Schwangerschaft so wahnsinnig wichtig. Mhm. Nämlich einerseits Varicellen, also quasi Feuchtblattern. Mhm. Und das zweite ist Mumps, Masern, Röteln. Mhm. Und da kann ich mir eben einen Titer abnehmen lassen, also zumindest bei Röteln und auch und bei Varicellen. Und kann das vor der Schwangerschaft impfen lassen. Mhm. Weil das impft man nicht in der Schwangerschaft, weil es auch potenziell die Schwangerschaft stören kann oder eben auch wirklich im schlimmsten Fall eine Behinderung beim Kind machen kann. Aber wenn ich vorher geimpft bin, dann bin ich halt auch wieder, gehe ich bestmöglich in diese Schwangerschaft rein.
Also besonders auch, wenn man wahrscheinlich schon ein Kind oder mehrere zu Hause hat, die ja potenziell das Risiko für Feuchtblattern, für Masern, Mumps, Röteln erhöhen.
Voll, wird das empfohlen, absolut, oder? Absolut. Also wenn ich schon ein Kind, gerade so Kindergartenkinder habe, dann glaube ich, gehe ich einfach auch entspannt in die Schwangerschaft rein, wenn ich weiß, ich bin Röteln geimpft zum Beispiel. Ja, oder ich habe halt zumindest noch einen guten Titer, weil es kann ja auch sein, dass ich schon ein Kind habe und ich weiß, damals war mein Titer eigentlich so grenzwertig. Mhm. Dann würde ich den auch vor einer nächsten Schwangerschaft nochmal testen lassen.
Also beides Dinge, die dich jetzt als Gynäkologin gar nicht direkt betreffen, aber wo du einfach dieses Wissen hast, was die anderen Bereiche betrifft.
Genau.
Gell?
Mhm. Und dann finde ich es halt schön, wenn ich die Frauen schon vor der Schwangerschaft schon mal sehe und wir das einmal besprechen können. Mhm. Und das Dritte, das ist dann wahrscheinlich so das Kurzfristigste, ist eigentlich, wenn ich wirklich sage, okay, ich habe jetzt vor, zum Beispiel die Pille abzusetzen oder nicht mehr mit Kondom zu verhüten. Wenn ich mir was wünschen kann, dann wäre es so, dass man schon 3 Monate, bevor man schwanger wird, Folsäure eingenommen hat. Also die Frauen, wenn sie schwanger sind, denken sie natürlich an Schwangerschaftsvitamine.
Ja. Ja.
Aber manchmal braucht das so ein bisschen, gerade an die Folsäure, bis die wirklich so im System so hoch drinnen ist, dass es auch was bringt.
Ja.
Und da weiß man aus Studien, dass es eigentlich am meisten bringt, wenn man 3 Monate vorher schon begonnen hat damit.
Mhm. Und wenn es dann 4 oder 5 sind, ist auch kein Problem.
Völlig
gell?
Egal. Dann hat man im schlimmsten Fall schöne Nägel und Haut und Haare.
Oh je. Okay. Mhm.
Ja. Und da ist auch mit den Vitaminen zu sagen, dass es gut ist, prinzipiell sich vitaminreich zu ernähren und diese ganzen Zusatzvitaminpräparate sind von keinem, wo ich weiß, dass sie schlecht sind, aber es ist nicht notwendig. Also wirklich erforscht ist nur die Folsäure und die nimmt man vor allem ein, um so einen offenen Rücken als Präventionsmaßnahme einzunehmen.
Verstehe. Okay, also das, was da sonst noch an Vitaminen drinnen ist in den Präparaten, ist auch gut.
Aber gut für die Mama.
Genau.
Ja,
aber notwendig ist vor allem die Folsäure.
Genau, das ist erwiesen. Und da gibt es auch, wenn zum Beispiel eine Mama schon mal ein Kind mit einem offenen Rücken, Spina Bifida nennt man das, zur Welt gebracht hat, oder es in der Familie so einen Fall gibt, dann dosiert man das zum Beispiel auch entsprechend höher.
Verstehe. Und weil du jetzt vorher gesprochen hast von Verhütung, eben zum Beispiel Pille absetzen, gibt es da so eine Zeitspanne, wie lang vorher man das absetzen sollte? Ich meine, bei Pille, ich kann mich noch erinnern, bei mir damals als Jugendliche, wie ich es dann mal abgesetzt habe, hat es dann ziemlich lang gedauert, bis die Periode wieder eingesetzt hat.
Das ist halt total unterschiedlich. Auch wann habe ich begonnen mit der Pille? Also wenn ich jetzt, und solche Fälle gibt es ja leider, wenn ich jetzt als 12-Jährige vielleicht gleich mal die Pille verschrieben bekommen habe, weil, ja, weiß nicht, was es da für Gründe geben kann, aber und dann die vielleicht mit 30, 18 Jahre später absetzt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da noch kein wirklich guter Zyklus sich je etablieren kommt und dass das länger dauert. Auf der anderen Seite gibt es ja auch medizinische Indikationen, warum man die Pille gibt, zum Beispiel bei einer Endometriose oder bei polyzystischen Ovaren. Und da kann, also gerade beim PCO-Syndrom zum Beispiel, ist die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, direkt nach dem Absetzen der Pille eigentlich deutlich höher. Weil man da quasi noch so die Ovarien halt in diesem, wie in so einer Schiene drinnen hat und sagt, okay, ihr müsst jetzt jeden Monat ovulieren. Machen sie natürlich nicht unter der Pille, aber sie werden so getriggert.
Ja.
Und das funktioniert manchmal dann sogar besser. Aber so einen wirklichen...
Ja, ist halt einfach individuell, dachte ich mir schon.
Ja.
Okay. Und jetzt noch was, punkto Kinderwunsch, oder war es das jetzt mal?
Ich glaube, wir haben, nein, es fällt mir jetzt gerade nichts mehr ein sonst. Nein, also wenn es dann, na, was man schon sagen kann, weil manche machen sich dann so einen Stress. Mhm. Und prinzipiell kann man es bei einem gesunden Paar, eigentlich macht man sich erst Sorgen nach 2 Jahren, mhm, wenn die auch jung sind. Ich finde, mittlerweile ist es berechtigt, wenn man nach 1 Jahr regelmäßigen Geschlechtsverkehr nicht schwanger geworden ist, dann kann man dem Ganzen mal nachgehen und vielleicht mal sagen, man macht ein Spermiogramm, man macht ein Follikelmonitoring, schaut sich das genauer an, wann sind die Eisprünge oder so. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man mal sich 1 Jahr nimmt, so Try and Error, und halt einfach nur Sex hat, wenn man Spaß dran hat.
Ja, ja, irgendwie gefühlt höre ich entweder nur sofort und gleich schwanger geworden oder hat ganz, ganz lang gedauert und war mit viel Aufwand, viel emotionaler Belastung und so weiter verbunden.
Ja, und da ist es dann halt auch urschwer, jemandem zu sagen, na, nehmt es locker.
Ja.
Weil nein, wenn man ein Baby will, dann ist es ja jede Menstruation, jede Monatsblutung ist ja ein Drama.
Ja.
Und da wird man natürlich immer verspannter. Mhm. Aber theoretisch und auch praktisch, also 1 Jahr kann man sich durchaus Zeit nehmen.
Okay. Ja, meine nächste Frage wäre, wenn es dann soweit ist und man zu Hause eben schon vielleicht einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen gehalten hat oder sich einfach so das Gefühl hat, man ist schwanger, ich weiß nicht, ich glaube, die meisten machen eh schon zu Hause einen Test, oder?
Ja. Ja, also eigentlich alle, Also ganz selten kommen Frauen, die sagen, sie glauben, sie sind schwanger, die glauben dann aber meistens eher an andere Dinge. Nein, die meisten kommen
nicht schwanger. Ja, denke ich mir auch. Und wenn sie dann eben diesen Test haben, dann ist er meistens, so wie es auch bei mir damals bei der ersten Schwangerschaft war, gleich mal zum Telefon gegriffen und angerufen und erwartet, ich kriege jetzt gleich mal morgen oder übermorgen in der 5., 6. Woche einen Termin und es wird geschaut, ob ich auch wirklich schwanger bin. Ja. Wann ist denn dann der erste Termin? Wann wird der so generell empfohlen?
Also Sinn macht es nicht vor der 6. Woche, also optimalerweise eben so 8. Woche plus minus. Und warum ist das so? Im Endeffekt, wir haben ja mittlerweile schon wahnsinnig gute Ultraschallgeräte. Mhm. Aber in einer 5. Woche zum Beispiel, und das berechnen wir so nach dem ersten Tag der letzten Regelblutung.
Ja, genau.
Also man hat ja quasi Regelblutung, dann sind ja manche Frauen schon so super, dass sie nach 2 Tagen, bin ich zu spät dran, ich mache einen Schwangerschaftstest, bin ja dann quasi Woche 4 oder so.
Ja.
Und wenn sie dann zu mir kommen, das passiert natürlich auch manchmal im Krankenhaus, die dann einfach ausflippen und Dings, ich sehe halt nichts im Ultraschall. Mhm. Es ist einfach zu klein. Unsere Ultraschalle sind wahnsinnig gut, aber ich kann es nicht gut erkennen. Und das Problem ist dann, dass ich die Frau auch immer darauf aufklären muss, dass das theoretisch eine Eileiterschwangerschaft sein kann, die dann halt Kontrollen mit sich zieht und so weiter. Und im Endeffekt, wenn alles gut ist und man jetzt keine Schmerzen hat, ist es völlig in Ordnung, zumindest diese 7 bis 9 Wochen, sage ich jetzt einmal, zu warten. Mhm. Also man kann sich so als Faustregel sagen, halt noch einen Monat, wo ich quasi schon überfällig bin.
Ja.
Und dann bin ich so circa in der 7., 8. Woche und dann sehe ich einfach wirklich schon einen Embryo und noch eine Herzaktion.
Mhm.
Und das kennst du sicher auch. Das ist ein voll schönes Bild, wenn man dann da schon was flattern sieht und weiß, okay, da wächst jetzt echt was.
Also vorher macht es auch insofern keinen Sinn, weil da einfach dann auch selbst die Unsicherheit groß wäre, weil man noch nichts sieht und weil, wenn du sagst, Eileiterschwangerschaft wäre da möglich, weil man es eben noch nicht sieht,
ist völlig. Es
besser, man wartet diesen Termin ab und
absolut. Genau. Mhm. Und je länger du wartest quasi, desto mehr sieht man einfach auch schon. Ja. Also wenn du in der 5. Woche, kann es schon sein, dass ich da wir sagen immer Fruchthöhle und dann sieht man so ein kleines Sackerl daneben und irgendwann sieht man, ich sage immer, das schaut aus wie so ein kleiner Diamantring. Mhm. Irgendwann kommt dann so ein kleines Ringel, das ist der Ring, und dann kommt so ein kleiner Diamant drauf und das ist dann das Baby.
Mhm.
Das schaut wirklich so aus.
Und das Ringel ist was?
Das Ringel ist der Tottersack.
Ah ja.
Und das verschwindet dann quasi und dann gibt's der kommt dann der Mutterkuchen. Aber dieses Ringel, das ist ein ganz eindeutiges Zeichen im Ultraschall. Und je früher ich bin, desto weniger sehe ich halt. Und zum Beispiel kann es sein, dass du in der 6. Woche kommst und ich sehe einfach noch zu wenig. Und du bist dann mega traurig. Und wenn du 2 Wochen später kommst, sehe ich, dass du einfach mit Zwillingen schwanger bist. Und deswegen habe ich es vorher noch nicht gut sehen können. Also deswegen 7., 8., 9. Woche ist gut.
Ja, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, wann sieht man richtig gut, ob es Zwillinge sind oder nicht?
Also sobald du einen Embryo siehst, siehst du eben entweder einen oder zwei. Also das sieht man sehr schnell, außer die sollten jetzt wirklich total miteinander verwachsen sein, was natürlich wahnsinnig selten ist. Dann würde es ein bisschen länger dauern, bis man es gut erkennen kann. Aber die allermeisten Schwangerschaften, also Zwillingsschwangerschaften, sind ja zweieiig. Und dann sieht man einfach ganz genau in der Gebärmutter zwei Anlagen.
Ja, okay. Und weil du jetzt schon angesprochen hast, Ultraschall, und ich da auch weiß, dass ich mir damals so ein bisschen Gedanken gemacht habe, ist das schädlich fürs Kind, und da auch ein bisschen nachgelesen habe und irgendwie nicht richtig schlau geworden bin. Was ist da so deine Meinung dazu? Ultraschall schlecht fürs Baby?
Also Ultraschall ist ja prinzipiell, das wissen wir auch von uns, eine sehr gute und sichere Methode, um einfach quasi in gewisse Schichten reinzuschauen. Aber gerade bei ganz, ganz frühen Schwangerschaften gibt es den ganz normalen Ultraschall, der wahrscheinlich nichts macht. Aber gerade wenn ich jetzt den Herzschlag zum Beispiel hören möchte, dann habe ich da eine andere Frequenz drauf, die potenziell, und das weiß man einfach nicht genau, auch schädlich sein kann. Also deswegen mache ich das zum Beispiel auch nicht in der Frühschwangerschaft. Die Eltern wollen dann gern den Herzschlag hören.
Weil es auch so was Typisches ist aus den Filmen, gell?
Genau. Und ich mache das bei den ganz Kleinen sehr, sehr ungern. Außer dann eher, um zu beweisen, dass es da eben leider keinen Herzschlag gibt.
Ja.
Aber sonst ist der Ultraschall medizinisch, finde ich, gerechtfertigt. Also das ist in Ordnung. Nur dieses Baby-Viewing, also dieses Baby-Fernschauen, das ist nicht in Ordnung.
Du meinst auch, es gibt ja jetzt auch so Ultraschallgeräte für zu Hause, sowas auch zum Beispiel.
Genau. Also das sind nämlich wirklich sehr gute Ultraschallgeräte. Und sowas würde ich nicht empfehlen. Also alles, was dann so quasi in den Kommerz reingeht, und ich schaue mir jetzt mein Baby an, auch über einfach eine lange, lange Zeitspanne, das sind ja Ultraschallwellen, die auch schon eine gewisse Wärmeentwicklung haben. Und das weiß man noch zu wenig, in welcher Menge das akzeptabel ist für das Kind.
Ja.
Das heißt, solange ich das so niedrig wie möglich halt und so kurz wie möglich, ist das völlig in Ordnung, aber ich sollte da jetzt nicht stundenlang mein Baby fernschauen quasi.
Ja. Wann ist es der Umstieg vom vaginalen Ultraschall zum Bauchultraschall?
So als Faustregel ist circa 12. Woche, aber bei schlanken Frauen ist auch ab der 10. Woche zum Beispiel kein Problem. Und dann kann es auch manchmal sein, dass einfach eine Frau recht übergewichtig ist, vor allem beim Bauch, dass man einfach nicht gut durch die Bauchdecke kommt, dass man zum Beispiel bis zur 14. oder auch bis zur 16. Woche von unten schallen muss.
Okay, aber das macht nur jetzt für euch einen Unterschied, oder?
Also von der quasi Strahlen, also es sind ja keine Strahlen, aber vom Kind selbst ist es egal. Es gibt auch manchmal, einfach wenn die Kinder so liegen, dass wir sie vom Bauch nicht gut sehen, dass man dann sagt, halt, man schaltet nochmal von der Scheide, weil es vielleicht gerade vom Winkel so besser ist.
Die Meinungen punkto Nackenfaltenmessung und Organscreening gehen ja auch voll auseinander, und das ist ja auch wieder eine total individuelle Entscheidung. Hast du da was du deinen Frauen, die zu dir kommen, rätst, oder hältst du dich da zurück? Gibt es da was du sagen kannst?
Also ich bin eher sehr selbst an der Pränataldiagnostik interessiert und mache da eben auch gerade eine Ausbildung dazu. Und ich finde es toll, was wir schon alles anbieten können. Und ich verstehe Frauen gut, die sagen, sie wollen das Angebot nicht annehmen. Dann ist es mir aber auch immer wichtig, dass sie das Angebot verstehen, was wir anbieten. Und gerade bei der Nackenfalte oder Ersttrimester-Screening oder Combined-Test oder Triple-Test, da gibt es Verschiedenes, im Endeffekt alles das Gleiche, wo es halt um diesen ersten größeren Ultraschall geht. Und da muss man einfach wissen, in den meisten Fällen wird ein Ultraschall gemacht und auch Blut von der Mutter abgenommen. Ich schaue mir an, wie groß ist das Baby, passt das zum Beispiel auch zu meinem errechneten Geburtstermin. Das ist auch nochmal, weil das sind einfach gute Ultraschallmediziner, die nochmal feststellen, war vielleicht der Zyklus unregelmäßig und wollen wir vielleicht den Geburtstermin ein bisschen vor oder nach verschieben. Das ist nochmal so die letzte Möglichkeit, um das quasi zu verschieben. Das ist das eine. Dann schaut man sich halt klassisch diese Nackenfalte an. Ja? Dann, wenn die jetzt erhöht ist, wird man einer Frau zum Beispiel eine weiterführende Untersuchung empfehlen. Aber man schaut sich auch ganz grundlegende Dinge an. Hat dieses Kind einen Kopf? hat dieses Kind zwei Arme, zwei Beine, ist die Bauchdecke geschlossen. Und das ist so der Teil vom Kind, wo mit Sicherheit keine Frau in irgendeiner Weise gedrängt wird, was man jetzt mit dieser Information machen soll. Mhm. Und aber auf der anderen Seite wird einfach auch die Frau untersucht, und zwar werden die Gefäße, die Gebärmutter versorgen, angeschaut. Und aufgrund dieser Werte gemeinsam mit dem Bluttest kann man feststellen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass diese Frau im Laufe der Schwangerschaft eine sogenannte Schwangerschaftsvergiftung erleidet, also Präeklampsie. Mhm. Genau. Und das ist einfach was total Cooles, weil wenn ich das entdecke in dieser frühen Woche, dann habe ich die Möglichkeit, präventiv einzugreifen, nämlich de facto der Frau ein Thromboast zu geben, also ein sehr niedriges Aspirin, auch Babyaspirin genannt. Mhm. Und sie nimmt das bis zur 36. Woche und reduziert damit ihre Gefahr, an dieser wirklich schweren Schwangerschaftsvergiftung zu erkranken.
Mhm. Weil also bei der Schwangerschaftsvergiftung ist ja das Einzige, was hilft, das Baby zu holen, oder?
Genau. Ja. Genau. Und wenn ich das einfach frühzeitig weiß, dann verhindere ich vielleicht bei der einen oder anderen Frau auch eine massive Frühgeburt. Mhm. Weil das kann auch in der 28. Woche zum Beispiel sein.
Mhm.
Also, Also das ist ja die Nackenfalte, und dann gibt es ja zum Beispiel noch diesen NIPT oder Harmony-Test, das ist ein Non-Invasive Prenatal-Test, den kann man auch natürlich machen, denn machen manche Frauen, wenn jetzt der erste Ultraschall auffällig ist, dann kann man mit diesem NIPT die drei häufigsten Trisomien, nämlich 21, 13 und 18, zum Beispiel auch testen.
Mhm.
Mhm. Und ich war mir auch nicht immer so ganz einig, was ich empfehlen soll, aber ich bin mittlerweile sehr klar in dem und empfehle es wirklich jeder Frau, weil es ja keine Entscheidung impliziert.
Mhm.
Und vielleicht wäre auch die ein oder andere Frau, die sehr glücklich ist mit ihrem Trisomie 21 Kind, froh gewesen, wenn sie es noch ein bisschen früher gewusst hätte.
Mhm.
Und sich vielleicht einfach, weiß ich nicht, anders oder besser oder wie auch immer vorbereiten hätte können.
Ja.
Also nur die Untersuchung selbst impliziert keine Entscheidung, sondern einfach ein bisschen mehr Wissen.
Und die Aussagekraft von, wie wahrscheinlich ist es, dass das Ergebnis dann noch stimmt? Weißt du, was ich meine?
Ja, also prinzipiell der Ultraschall an sich, aber auch die Hormone, die man abnimmt von der Frau, die gehen in eine gewisse Richtung.
Mhm.
Ja, und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, das schaut jetzt aus, als wäre es eine Trisomie 21, dann würde man der Frau schon eine weiterführende Untersuchung empfehlen. Mhm. Also einerseits eben die Fruchtwasseruntersuchung, das ist etwas, was man in einer höheren Schwangerschaft macht, oder eine sogenannte Chorionzottenbiopsie. Also im Endeffekt nimmt man das ein Stückchen von der Plazenta, vom Mutterkuchen raus und testet das dann explizit auf sämtliche genetische Erkrankungen oder eben auf die, man speziell, zum Beispiel Trisomie 21.
Mhm.
Es gibt aber auch Nackenfalten, die sind vergrößert, und dann kommt man drauf, dieses Kind hat eine Genetik, die ist jetzt nicht ganz Standard, aber es ist mit höchster Wahrscheinlichkeit nichts Gravierendes.
Ja.
Ein klassisches Beispiel wäre zum Beispiel das sogenannte Turner-Syndrom. Mhm. Also wir Frauen haben ja zwei X-Chromosomen, und wenn man nur ein X-Chromosom hat, dann hat man ein Turner-Syndrom.
Ja.
Und das sind normal intelligente Frauen, die manchmal phänotypisch ein bisschen anders sind, also ein bisschen einen breiteren Nacken haben, manchmal die Arme nicht ganz ausstrecken können zum Beispiel und tendenziell eher klein sind, also so unter 1,60.
Mhm.
Und das Einzige, was quasi ausschlaggebend wirklich jetzt medizinisch ist, dass diese Frauen nicht schwanger werden können. Also sie können sich nicht fortpflanzen.
Ist wahrscheinlich auch ganz minimal, dieser Prozentanteil, oder?
Ist selten, und man sieht es halt einfach, aber das ist halt auch etwas, was man sieht und dann weiter untersucht und sagt, okay, gut, das ist wahrscheinlich für die meisten Frauen kein Grund, einen Abbruch zu machen.
Verstehe. Auch sehr aufschlussreich, danke dir. Und jetzt gehen wir mal Richtung Ende der Schwangerschaft. Der letzte Gynäkologentermin ist, glaube ich, ein paar Wochen vor dem errechneten Geburtstermin, gell?
Genau. Der ist so zwischen der 34. und 36. Woche. Da schaut man sich zum Beispiel nochmal an, diese B-Streptokokken, ob diese bakterielle Besiedelung in der Scheide da ist. Das ist einfach wichtig, weil wenn man einen Blasensprung hat zum Beispiel und dann etliche Stunden das Kind noch nicht geboren wird, dann kriegt man über die Vene ein Antibiotikum und das schadet dem Kind nicht, aber es verhindert eine schwere Neugeborenen-Sepsis, also eine schwere Infektion. Ja. Und deswegen gibt man das standardmäßig. Mhm. Zum Beispiel wird das gemacht und dann wird natürlich nochmal ein Ultraschall gemacht. Liegt das Kind richtig? Ist es vom Gewicht her so, wie es sein soll? Genau, aber ich kenne das selbst noch sehr gut bei meiner ersten Schwangerschaft. Man geht dann zu dem letzten Ultraschall und dann sagt er, das war's jetzt. Und du denkst dir, was? Ich bin auch noch nicht fertig.
Sie wollen dann ist irgendwie so die Begleitung von der Gynäkologin, vom Gynäkologen mal vor der Schwangerschaft abgeschlossen. Ja,
ja. Ja, und das war irgendwie spooky, dieser Moment, voll. Wenn du weißt, okay, das nächste Mal habe ich schon ein Baby.
Ja, voll. Ich kann mich da auch gut erinnern. Da war ich so, ja, was, jetzt ist das mal abgeschlossen, vorbei?
Ja. Mhm. Ja, weil das ist halt so eine Reise, diese Schwangerschaft. Ja. Gell? Und auf einmal ist dieser eine Endpunkt zumindest.
Okay, ich glaube, das waren jetzt mal meine Fragenpunkte zur Schwangerschaft. Fällt dir jetzt noch spontan irgendwas ein?
Mir fällt nur noch ein, weil das eben so ein bisschen ein Herzensthema von mir ist, weil wir vorher Ersttrimester-Screening geredet haben und dann gibt es ja so quasi als zweiten Punkt noch dieses Organscreening, so um die 22. Woche herum. Und da ist es auch ähnlich, weil ja oft, ich glaube, dass Frauen oft das Gefühl haben, sie wollen das nicht machen, weil sie irgendjemand in irgendeine Entscheidung reinzwingt. Mhm. Und das finde ich jetzt halt nett, dass ich das bei dir sagen kann, dass da halt sicher nicht so ist.
Ja.
Ich kenne auch ganz viele Pränatalmediziner und das ist immer, wir wollen einfach immer gern wissen, um dann Entscheidungen für die Frau oder halt Optionen einfach darzustellen. Mhm. Und ich kann mich gut erinnern, ich habe bei meinen Kindern immer alles testen lassen und gerade das Organscreening war für mich so wichtig, weil ich für mich so einen Mental Check gemacht habe, wenn meine Kinder da jetzt einen Herzfehler zum Beispiel gehabt hätten, dann hätte das ja in keinster Weise irgendwas bedeutet, dass ich jetzt diese Schwangerschaft abbrechen möchte, aber dann hätte ich gewusst, okay, dann kriege ich dieses Kind in Linz zum Beispiel, weil da sind die Kinderherzspezialisten.
Ja.
Oder manchmal wird dann im Organscreening festgestellt, das Kind hat zum Beispiel einen Klumpfuß, ist jetzt keine Tragik, aber dann wissen die Eltern, okay, ich gehe jetzt nach Leins, da haben sie eine super Kinderorthopädie, da mache ich mir vorher schon einen Termin aus, die sagen mir jetzt schon, was wahrscheinlich mein Kind für Therapien braucht und ich fühle mich ein bisschen vorbereitet. Mhm. Weil wir wissen beide, man ist dann eh nie vorbereitet. Mhm. Sie sind da und es ist alles anders, aber so, man hat noch ein bisschen das Gefühl, okay, das konnte ich schon vorher irgendwie.
Genau, weil eben, wie du sagst, ab der Geburt hast du keine Kapazitäten, dich intensiv in was reinzulesen, mit irgendwas zu beschäftigen. Und wenn du da schon in der Schwangerschaft die Möglichkeit dazu hast, dich zu informieren und so weiter, dann ist das, also beruhigt das halt auch einfach.
Genau. Und es können einfach beim Organscreening noch Sachen gesehen werden, die natürlich in den meisten Fällen nicht schlimm sind, aber die man sich dann einfach nachher anschaut oder sagt, okay, zu der Geburt wäre es gut, wenn ein Kinderarzt dabei steht.
Ja. Vielleicht doch keine Hausgeburt oder...
Zum Beispiel, genau. Ja.
Okay, gut. Dann sage ich mal, danke für diese aufschlussreiche Schwangerschaftsfolge und freue mich schon sehr drauf, mit dir über Geburt zu plaudern.
Ich mich auch. Danke für deine schönen Fragen.
Und als letztes bitte sag uns auch noch unbedingt, wie man denn zu dir als Patientin kommen kann.
Ja, danke, das ist ein gutes Info. Ich bin jetzt gerade in einer Kinderarztorganisation, die heißt MAL8, also entweder MAL8 oder
oder das Einmal-Eins und dann MAL8.
Genau, MAL8, genau, aber ausgeschrieben.
Ja.
Und das ist im ersten Bezirk eben wirklich sehr schön, oberhalb vom Café Landmann. Und wenn ihr googelt oder halt www.mal8.at, dann kommt es da zu meinen Online-Terminen oder ihr ruft uns an und ich würde mich sehr freuen.
Gut. Ich werde es auch nochmal in die Shownotes packen, die Infos dazu, weil ich kann die Anna wirklich nur von Herzen empfehlen. Und es ist ihre Ordi ein Traum, also wirklich so ein Wohlfühlraum und mit dir zusammen umso mehr.
Ja, das ist lieb, danke.
Gut, und ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao!
Ciao!